Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht allein im Studio. Mir gegenüber sitzt jetzt schon zum zweiten Mal und die große Premiere habe ich leider verpasst. Janine. Hallo Janine.
Hallo.
Damit und du das auch noch erlebst, ist sie jetzt auch noch extra.
Ja genau, ist meine persönliche Premiere.
Jetzt habe ich schon wieder in deine Anmoderation gequatscht und gespoilert, dass ich hier bin. Tut mir leid, genau. Das mache ich andauernd. Ne?
Dann stelle ich dich jetzt nicht mehr vor. Markus ist natürlich auch mit dabei.
Hallo.
Und diese Folge wird euch präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Originals und Serienhits. Alles weitere findet ihr dazu in den Shownotes. Und Serienhit ist ja vielleicht auch ein gutes Stichwort.
Welche
hier, ne?
Überleitung.
Ja,
wow.
Geil. Ich bin schon trotzdem immer, das kriege ich noch hin. Das kriege ich sogar betrunken hin, die Überleitung
zu machen. Das kann ich bestätigen, ja.
Serienhits. Und zwar reden wir heute über Ein Colt für alle Fälle. Beziehungsweise war das ja die Serie in den 80er Jahren, die im Original ja The Fall Guy heißt. Und über den Film reden wir heute, nämlich The Fall Guy. Die quasi filmische Adaption dieser Serie, an der man auch schon irgendwie ziemlich lange gearbeitet hat. Ne? Mhm. Ich habe irgendwie gelesen, dass sogar zwischenzeitlich mal Dwayne Johnson irgendwie dafür angedacht war. Ja. Ich mir denke, ja, es würde irgendwo auch passen in The Fall Guy. So, das wäre so vor 10 Jahren oder so, wäre das noch genau die richtige Dwayne Johnson-Rolle irgendwie gewesen, so, oder?
Ja, als er noch nicht ganz so hünenhaft, also er war immer schon groß, aber er hat sich ja immer noch mehr aufgepumpt, weil du darfst als Stuntman auch nicht zu sehr auffallen und das wäre ihm, glaube ich, ein bisschen schwer gefallen. Ich weiß auch nicht, ob ich das gern gesehen hätte. Zumal in Kombination, ich glaube, mit einer Kombination mit McG war mal im Gespräch.
Ja, genau.
Und,
genau. Das wäre ein ganz anderer Film geworden.
Ja,
jetzt hat es ja David Leitch gemacht, der unter anderem Atomic Blonde, Deadpool 2, Hobbs & Shaw und zuletzt ja Bullet Train gemacht hat. Und es geht um den Stuntman Colt Seavers, gespielt von Ryan Gosling, der nach einem sehr, sehr schweren Unfall, bei dem er sich ja eigentlich den Rücken gebrochen hat, über ein Jahr lang irgendwie ausgefallen ist, sich dadurch halt er auch wirklich von allem abgeschottet hat, inklusive ja eigentlich seiner großen Liebe Jodie, gespielt von Emily Blunt. Und Jodie macht jetzt einen Film, Metal Storm, ein krasser Science-Fiction-Film, der in Australien gedreht wird. Und hier Colt Seavers wird quasi wieder dazu engagiert, hier als Stuntman zu arbeiten und gerät dann in schlimme Machenschaften, die im Zusammenhang stehen mit Tom Ryder, gespielt von Aaron Taylor-Johnson, der quasi der Star des Films ist. Und ich glaube, das reicht erstmal so, um grob so abzugrenzen, worum geht es. Es ist ein bisschen Rom-Com, es ist ein bisschen Action, es ist sehr viel Stunt-Gedöns, was ja natürlich auch irgendwie dazu passt, weil ein Colt für alle Fälle, da ging es ja auch schon um Stunt-Leute. Und da ist ja natürlich die Frage, kann es jemand Besseren geben als David Leitch, um diesen Film zu machen? Weil er ja auch mit den John Wick-Filmen und sowas alles. Ja gut, und er hat ja, glaube ich, auch als Stuntman angefangen, oder?
Das stimmt. Ja. Er war der Stuntman von Brad Pitt in Fight Club.
Stimmt. Und hatte nicht auch Keanu Reeves? Oder? Nee, Keanu Reeves war der Health.
Das hast du jetzt gesagt, ein Buddy quasi, glaube ich, ne?
Für Jason Bourne war auch was. Ich glaube, ist das Matt Damon?
Da hat er auch mitgemacht. Also er hat auf jeden Fall als Stuntman angefangen. Und da schließt sich ja im Grunde jetzt so ein Kreis. Also er hat das dann ja genutzt, so seine Expertise, um dann irgendwie mit John Wick, wofür er, glaube ich, den Credit nicht bekommen hat, weil es wieder irgendwelche Regelungen gab, aber den er halt auch, wo er Co-Regie gemacht hat mit Chet Stahelski beim ersten, quasi sein Regiedebüt, dann mal den Sprung auf den Regiestuhl geschafft, dann die ganzen anderen Sachen gemacht, die ja alle eigentlich relativ erfolgreich waren, manche sogar noch mehr, manche mehr erfolgreich, manche weniger erfolgreich. Und das so quasi jetzt im Grunde benutzt, um den Weg zu ebnen, um jetzt quasi den Kreis zu schließen und jetzt wirklich einen Blockbuster über das Stunt-Handwerk zu machen und so seine Passion dafür so richtig auszuleben und das irgendwie die Bühne zu bereiten, die es im Grunde verdient, ja.
Und ich weiß, Markus, du hattest den in unserer Jahresvorschau auch, ne? Als den Film, auf den du.
Ich muss auch immer ein bisschen überlegen, weil ich hin und her geschoben habe und ihr natürlich wieder schneller wart als ich mit den Titeln und ich dann wieder ein bisschen was schieben musste. Aber ja, der war dabei tatsächlich. Und ich bereue es im Nachhinein nicht, kann ich so sagen.
Okay, ja. Wie sieht es bei dir aus, Janine? Hast du den auf dem Schirm gehabt? Hast du dich drauf gefreut? Oder?
Ich habe ihn gar nicht groß auf dem Schirm gehabt. Tatsächlich bin ich auf den Film ja gekommen, weil wir eine Interviewanfrage hatten, die dann auch im Endeffekt durchgegangen ist. Dafür habe ich mir dann ein bisschen Material angeguckt und dachte mir eigentlich direkt, ja, das sieht doch noch was für mich aus.
Hattest du Interviews jetzt zu dem?
Hatte ich, ja.
Mit wem?
Mit David Leitch und der Producerin Kelly
McCormick, glaube ich.
McCormick,
toll,
danke.
Gosling und Blunt
und
hier.
Die auch noch.
Ja,
Janine hat sich, hätte ich doch angefangen.
Spannungsaufbau.
Ja.
Janine hat sich gegen uns alle durchgesetzt. Sie hat uns quasi alle weggeprügelt, damit sie diese Interviews machen
cool.
kann.
Und wir sind Blunt und Gosling so?
Emily Blunt war genauso toll, wie ich sie mir immer ersonnen habe. Und Ryan Gosling hat die Kennedy.
Ja, sehr gut.
Aber mir ging es tatsächlich auch so. Ich bin erst durch den Trailer so richtig darauf aufmerksam geworden. Also, und da wusste ich auch noch nicht mal, weil ich mit der Serie jetzt nicht so vertraut war, dass es die Adaption von der Serie ist. Das habe ich dann erst so bei unseren Artikeln so darüber mitbekommen.
Ich muss aber auch gestehen, dass ich den Zusammenhang Serie und so nicht sofort gecheckt habe, weil ich weiß, ich habe früher schon das ab und zu mal geguckt, weil es ist ja so eine 80er-Jahre-Serie und da komme ich ja noch her und habe so ein bisschen was davon gesehen. Ich kann mich halt, das Einzige, woran ich mich letztendlich erinnern kann, dass er halt immer mit diesem fetten Pickup-Truck überall irgendwie durch die Gegend gefahren ist und das war halt cool und der Name war halt irgendwie cool, weil Colt, sie war wow, krass, das klingt total schon gefährlich.
Und wie schön das auch, was das für ein schön bescheuerter deutscher Titel das auch wieder ist, ne? Ein Colt für alle Fälle, ist so toll. Ja. Und das ist halt für mich einfach so ein Titel gewesen, der war mir vertraut, ich weiß, dass es das gab, aber ich habe es nie bewusst gesehen und wusste auch gar nicht so richtig, worum es da geht. Und das ist jetzt ja auch eher so eine lose Adaption, ne? Die haben die Figur so ein bisschen übernommen, damals Stuntman gewesen, der dann noch ein paar andere Aufträge gemacht hat. Pickup ist wieder dabei, aber sonst ist es halt
ja,
sehr.
Ja, genau. In der Serie ist er ja auch nebenberuflich irgendwie so Kopfgeldjäger so, was sie da in Amerika ja haben, diese Bounty Hunter.
Ja, genau.
Ist doch diese, wie hieß er? Duck the Bounty Hunter? Diese.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
So eine komische Reality-TV-Geschichte. Sowas halt. So einer war da halt. Ne? Und hat dann da Zeug gemacht. So. Und hier ist es ja jetzt schon eigentlich mehr so. Der Film im Film so oder der Film auch über den Film, der ja irgendwie auch sehr Meta sein möchte, der auch hatte so ein bisschen das Gefühl, auch so ein bisschen sehr stark Werbung für David Leitchs eigene Produktionsfirma hier, dieses N87 oder so. Das Logo taucht halt einfach komplett und immer wieder überall irgendwie auf. Aber da muss ich schon mal so ein bisschen sagen, ich fand diesen ganzen Meta-Aspekt, so dieses, ja, wir sind quasi ein Film über Filmdreharbeiten, fand ich ein bisschen lahm. So, da hätte ich mir fast gewünscht, dass man das irgendwie noch stärker ausbaut, weil ich ohnehin die ganze Zeit bei diesem Film so das Gefühl hatte, er weiß nicht so richtig, in welche Richtung will er jetzt gehen. Will er jetzt wirklich so Meta sein, wo der dann auch auf einmal irgendwie auf Hobbs & Shaw angespielt wird und alle möglichen anderen Realfilme, die wir ja aus unserer Realität irgendwie kennen? Will er jetzt eine Rom-Com sein? Will er jetzt so ein Detektivstück sein? Da muss ich einfach sagen, da hat David Leitch für mich nicht so diesen Faden gefunden, das irgendwie alles zusammenzuhalten.
Da gehe ich nur bedingt mit, glaube ich. Also ja, gerade der Krimi-Plot, wenn man darauf eingeht, ist so ein bisschen die Schwäche, aber ich finde, es wird sehr deutlich, dass sich David Leitch dafür auch nicht so richtig interessiert. Das ist so ein bisschen, also ist solide, tut jetzt keinem weh, ist eher so Mittel zum Zweck. Ich habe das, war für mich so ein bisschen wie so eine Light-Version von so einem Shane Black-Film, also so ein bisschen Kiss, Kiss, Bang, Bang, Nice Guys. So ein bisschen hat es mich daran erinnert, aber ja, so nicht ganz so smart oder originell. Aber der Fokus lag für mich dann doch recht deutlich auf dem Mix aus Rom-Com und der ganzen Stunt-Geschichte. Und das hat er, finde ich, auch echt rund gemacht, weil es hat auch so gut ineinander gegriffen. Du hast halt wirklich diese beiden charmanten Hauptfiguren, die auch super gut funktionieren zusammen, auch dank Ryan Gosling und Emily Blunt. Und Janine kann das aus der echten Welt jetzt auch bestätigen, dass die genauso toll in echt sind.
So
ja, und das hat sich auch dann halt teilweise wirklich so Hand in Hand gegangen mit dieser Standarbeit, fand ich ein bisschen.
Geht mir eigentlich auch so. Also ich fand tatsächlich, am stärksten rauskristallisiert für mich hat sich die Romanze und eben auch der Comedy-Aspekt dabei. Aber ja, den ganzen Krimi-Aspekt, glaube ich, haben sie so mehr mit reingebracht, um auch noch eine Ebene für die Stunts zu liefern, die über dieses wir drehen gerade einen Film hinausgeht. Weil ich glaube, ansonsten wäre mir auch ein bisschen zu wenig da gewesen für einen Spannungsbogen. Hätten sie einfach nur einen Film gedreht und hätten sie Beziehungsprobleme dabei abgehandelt. Und der Meta-Aspekt ist mir persönlich, also schon natürlich aufgefallen, war aber für mich absolut im Hintergrund. Das war mehr so ein Moment für, ah, ja nett, wie ein kleines Easter Egg.
Fand ich aber auch gerade nett, also so gern ich eigentlich auch immer Meta-Sachen mag, ich bin ja zum Beispiel auch großer Deadpool-Fan oder so, in den letzten Jahren ist es halt echt überstrapaziert in Hollywood, darum bin ich ganz froh, wenn der Film das so irgendwie aufgreift, aber jetzt nicht total auswalzt, muss ja auch gar nicht, weil das haben wir genug gesehen, deswegen finde ich es auch gut, dass er sich eben auf diese Romanze vor allem bezogen hat und dann die Action dazu.
Aber, und ich meine, ich habe es ja, glaube ich, in diesem Podcast schon häufig gesehen, ich bin ja schon so ein Sucker für richtig gute Rom-Coms. Also ich kann da ja auch wirklich gut drin aufgehen und aber hier, also, und das hat mich so irgendwie so geärgert, so dass mich diese Romanze nicht so richtig gecatcht hat, weil gerade Emily Blunt Zucker, Ryan Gosling passt super eigentlich auch in diese Rolle. Und die beiden haben ja auch eine gute Chemie. Es kann ja wirklich kein, die müssen ja nur zusammen nebeneinander irgendwie in einem Bild stehen. Und du hast das Gefühl, ja, okay, warum haben die nicht schon 10 Rom-Coms irgendwie abgedreht oder so, wie früher Tom Hanks und Meg Ryan oder irgendwie sowas. Aber irgendwie hatte ich so, das kam bei mir nie so richtig rüber. Ich fand so diese Story, das war so, vor allen Dingen auch so, dass dann noch irgendwie so getan wird, so nachdem, weil es wird ja schon im Vorfeld gezeigt, ja, auf dem Set von diesem alten Film da, die sind ja wirklich lovey-dovey und immer irgendwie beieinander und so, und dann wird es aber irgendwie, dann versucht sie ja, dass denn, nachdem er sich ein Jahr lang nicht gemeldet hat, wegen seinem ganzen Unfall und so, ist ja so abzutun, so ich, so nach dem Motto, ja, sie versucht sich wahrscheinlich da irgendwie so was einzureden, damit es nicht mehr ganz so weh tut. Aber irgendwie, weiß ich nicht, so es hat für mich einfach nicht gezogen, dass jetzt so das, auch wie sich das denn so nach und nach irgendwie wieder aufbaut und so. Ich echt dachte so, also ich fand es schade, dass es einfach nicht so gezogen hat.
Du bist einfach zu abgestumpft schon.
Ja.
Ich war bei dem Aspekt, muss ich sagen, wirklich komplett drin von der ersten Szene. Das war, glaube ich, auch eine der ersten Notizen, die ich gemacht habe, dass sie gleich so eine wunderbare Figureneinführung und Chemie hatten. In der ersten Szene, die hattest du ja angesprochen, also dass auch generell so eine geil inszenierte Szene ist. So ein One-Shot, der wirklich, wo die Figuren eingeführt werden, du hörst erstmal auch noch Ryan Gosling, also erst hast du so einen Zusammenschnitt aus so ein paar Stunt-Szenen, dann hörst du Ryan Goslings Figur aus dem Off erzählen und dann geht's halt los, dass er aus dem Trailer kommt, aufs Set läuft und dann wirklich, bis er fast schon nach oben fährt und einen Stunt macht, das ist alles in einem One-Shot gedreht und nebenbei hast du wirklich so ein, gleich so eine charmante Kabbelei zwischen den Figuren, also ich war da wirklich total gehuckt auch und da hat wieder die Inszenierung auch dazu beigetragen. Und auch dann, auch als das wieder aufgegriffen wird, war ich immer noch drin. Der Abstand da zwischen diesen Szenen ist ja im Film selber auch nicht groß, auch wenn in der Handlung quasi über ein Jahr liegt. Und da gerade so, wo man erst denkt, ja, sie ist da völlig, wie du gerade meintest, sie hat es irgendwie abgehakt, aber dann kommt ja diese Szene, die ich auch echt herrlich finde, und da ist es auch am stärksten mit dieser Stuntarbeit nochmal verknüpft, wo sie ihn quasi immer wieder, die eine Szene wiederholen lässt, er soll sich immer wieder anzünden lassen. Damit sie sich mal aussprechen können, so ein bisschen verklausuliert, was natürlich überhaupt nicht verklausuliert ist, vor der versammelten Mannschaft. Und das fand ich so eine herrliche Szene. Das ist schon fast so, also hatte teilweise schon so Screwball-Elemente, wo ich so dachte, ja, also die beiden würde ich.
Die zum Beispiel ging mir viel zu lang. Also da war ich wirklich irgendwann raus. Und ich gedacht so, ja, okay, komm, irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht bin ich wirklich so ein alter Grumpy Guy geworden, so der keine Liebe mehr findet in diesen Filmen. Aber das war mir irgendwie zu lang.
Ich konnte das total nachvollziehen. Ich habe auch sehr über gerade Emily Blunt, Jodie, da geschmunzelt, weil ich mir so dachte, ja, also schon klar, dass sie ihm irgendwo verzeihen möchte, aber sie will auch nicht. Weil, also, und diesen Aspekt, finde ich, haben sie auf eine sehr spielerische Weise dadurch rübergebracht, auch später mit diesem Telefonat, wo sie so irgendwie schon wieder auf einer Ebene sind und über ihren Film sprechen und das funktioniert, aber trotzdem stößt sie ihn irgendwie doch nochmal weg, weil sie halt auch nicht so schnell verzeihen möchte. Und ich fand, das war nicht auf so eine verbitterte Weise, sondern halt auf eine sehr nachvollziehbare Weise. Weil natürlich ist es eine Comedy, aber irgendwo, wenn man sich da reinversetzt, man ist auch mit jemandem schon auf dieser Lovey-Dovey-Ebene und dann hat er einen Unfall, man greift immer wieder, also reicht ihm die Hand und es kommt nichts zurück. Das ist schon ziemlich düster. Ja, auch für über ein Jahr. Deswegen.
Ja, und gerade auch bei der Szene, ich finde, das wirkt eben gerade dadurch, dass sie so lang ist. Also darum geht es halt, dass sie eben, die sagt ja auch was Bestimmtes, das wird ja was Bestimmtes über ihre Figur rausgesagt, dass sie es wirklich ihn immer wieder in Brand steckt quasi. Und gleichzeitig, und das meinte ich ja eben vorhin auch, kriegt man auch so ein bisschen Gefühl für diese Stuntarbeit, dass diese Leute sich teilweise für Szenen 20 Mal in Folge in Brand stecken müssen. Und das ist spielt dann so wieder in die Gesamtbotschaft des Films rein. Das ist ja wirklich so ein also erstmal zeigt es das auf, was so die Arbeit ausmacht, und dann wirklich so ein großer Liebesbrief an diese Stuntarbeit. Und das meinte ich so, dass das auch Hand in Hand geht. Und auch wenn jetzt keine Action-Szenen sind, weil bei der Inszenierung, du meintest ja auch das Telefongespräch und so, es ist auch oft das, was die, kann man auch ein bisschen plump finden, aber das, worüber die reden und wie sie reden, wird dann auch irgendwie, spiegelt sich in der Inszenierung wieder. Zum Beispiel dieses ganze Split-Screen-Gespräch, wo dann auch ein Split-Screen halt kommt. Klar, ist eine einfache Idee, aber ich fand das so, das hat das immer so ein bisschen aufgelockert und...
War bei Harry und Sally cooler.
Ja, es war vielleicht ja auch so bewusst ein bisschen daran angelehnt, und das ist ja dann doch irgendwie das, woher es vielleicht kommt, dann ist es natürlich meistens cooler. Aber ich fand es auch sehr charmant hier, also... War sehr, sehr schön gelöst, fand ich. Ich war voll drin.
Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie vielleicht, weil wir haben uns ja auch schon mal über Bullet Train unterhalten. Ja. Und den mochte ich ja total gerne irgendwie auch so. Das, wenn Pascal da jetzt sitzen würde, er würde ja gleich wieder die Augen drehen hier.
Wir haben schon einen guten Grund, warum der nicht hier ist heute.
Genau. Und ich weiß nicht, David Leitch ist für mich aber auch immer so ein bisschen so Hit und Miss, weil gerade so er ja doch eher der Mann fürs Grobe ist und halt ja wirklich auch mehr so, okay, wenn es um Action geht, dann macht er die gut. Aber so die Stories, ich fand zum Beispiel damals auch Atomic Blonde, also
das Einzige, den ich nicht gesehen habe von ihm.
Die Action-Sequenzen, also was Charlize Theron und Stunt-Team da halt so raushauen, und daher sind ja dann auch wieder viele One-Take-Sachen mit drin und so. Das ist schon echt geil so. Und aber ansonsten so, er ist für mich wirklich trotzdem nach wie vor immer noch mehr so der Regisseur, der so halt das Handfeste hinkriegt. Und Story, finde ich, funktioniert bei ihm nie so zu 100%. Und jetzt halt so einen Film zu haben wie The Fall Guy, wo er halt so viele Sachen irgendwie auf einmal machen muss, weil du hast Rom-Com, du hast diese Crime-Story, die so dermaßen langweilig war, dass ich schon echt gedacht habe, so, ach komm ey, das kann man doch auch irgendwie schöner machen, weil das hat sich hier halt auch angefühlt wie 2 Stunden, was halt die alte Ein Colt für alle Fälle Serie wahrscheinlich in 40 Minuten erzählt hätte.
Aber nicht mit derselben Action, mit demselben Bombast.
Nein, natürlich, ja klar, aber dafür gehst du ja dann auch ins Kino.
Ja,
und
ja.
Du musst ja, ja, irgendeinen Fokus haben, dass du das dann halt irgendwie noch irgendwie weiter ausbaust. Aber ja, weiß nicht.
Aber das meine ich eben. Also das kann ich bis zu einem bestimmten Punkt auch nachvollziehen, aber David Leitch hat sich halt für bestimmte Sachen interessiert, darauf fokussiert und macht das auch so gut, dass mir der Rest mehr oder weniger egal ist, dass das nicht so gut funktioniert. Also dafür bietet der Film mir genug, dass ich da trotzdem 2 Stunden echt Spaß hatte und das mir gerne sogar noch länger angeguckt hätte.
Und das fiel mir halt auch nicht als negativ auf.
Nee, genau. Ja. Es war da, hat das auch zusammengehalten. Ich meinte, also ich fand es jetzt auch nicht so schlimm. Es ist halt, wie gesagt, ein Shane Black oder so macht das besser. Aber das ist halt so, in dem Film ging es für mich um was anderes. Der Fokus lag irgendwo anders. Dass mich das auch nicht negativ irgendwie gestört hat.
Ja, ich finde, der hat sich gezogen. Und also wenn ich noch einmal in meinem Leben I Was Made for Loving You in was auch immer für eine Version hören muss. Also ich weiß auch nicht, wie er ausgerechnet auf diesen Song gekommen ist und dass wir in diesem Film ja wirklich, glaube ich, 3-4 verschiedene Varianten des Songs.
Na, er wird halt in den Score eingebettet. Ne? Ja, Score ist halt daran angelehnt und der variiert das Thema von dem Song, was ich auch witzig fand.
Oh, nee,
ich fand das so cool.
Ja, ich fand das auch witzig, weil es halt wirklich in den Soundtrack richtig eingearbeitet wurde, auch wenn der Song selber gar nicht erkannt.
Immer und immer wieder. Und dann
ja, aber es halt ist wie ein Film, es wurde halt zu einem Filmtheme und deswegen
Irgendwann war ich echt so, ach komm, Alter, es gibt auch noch andere Songs. Und vor allen Dingen,
andere Songs vor.
Vor allen Dingen bei einem Film, der dann, also bei dem Film im Film, der ja Metal Storm heißt, ich denke, okay, und der einzige Metal-Song, der dir eingefallen ist, ist Kiss aus Made for Loving.
Ja, und da macht er auch wieder den romantischen Aspekt deutlich in dem Film. Also, für mich war das komplett ein rundes Paket.
Ja, na, ich sehe schon, ich kämpfe hier gegen Mühlen.
Ja, kannst du ja, ist ja auch dein, also.
Durch, so. Was mich ja zu einem anderen Punkt bringt, bei dem ich irgendwann auch echt so ein bisschen irritiert war, und das ist tatsächlich die Action.
Ja.
Weil, ich meine, ja, es ist ein Film, der ja auch alle Stunt-Leute da draußen ehrt, was ja auch wirklich cool ist. Und ich glaube auch gerade so durch David Leitch und Stahelski ist ja dieses Verständnis von oh ja, okay, wenn Schauspieler X sagt, ich mache alle meine Stunts selber, dann heißt es ja noch lange nicht, dass er wirklich alle Stunts selber macht. Mhm. Und dass da ja wirklich einfach Männer und Frauen gibt, die da wirklich
außer Tom Cruise.
Das verrückteste Zeug irgendwie mit sich anstellen lassen, um halt irgendwie das alles so geil und cool wie möglich aussehen zu lassen. Und gerade die John Wick Filme sind ja dann auch echt so ein Faktor, wo du siehst, ja okay, das macht Standarbeit dann irgendwie doch nochmal so mehr aus, ne? Aber ich hatte manchmal, also vor allen Dingen die Stunt-Szene in diesem komischen Container, der von dem Lastwagen dann durch die Gegend gezogen wird und so. Man sieht es im Nachhinein im Abspann, da läuft ja wirklich so ein Behind-the-Scenes-Footage, wo du siehst, wie viel die da ja wirklich komplett eigentlich mit praktischen Effekten gemacht haben. Aber die Szene fand ich sah so künstlich aus irgendwie. Ich weiß nicht, ob es daran lag, weil sie dann halt noch die ganzen Funken, die sprühen, da irgendwie dazu gepackt haben oder sowas. Aber manchmal hat mich die Action auch so ein bisschen rausgezogen irgendwie so, weil wenn ich dann halt an so Sachen denke wie in Bullet Train oder halt Atomic Blonde, da wirkte die Action für mich noch irgendwie ein bisschen handgemachter, brutaler. So hier hatte ich halt echt so das Gefühl, okay, es wird mir so ein bisschen zurückgenommen, weil es eben halt auch so Rom-Com sein soll.
Aber ergibt das nicht auch Sinn, es dann ein bisschen zurückzunehmen? Ich weiß, es geht auch primär mit Umstandarbeit, aber ja, ich weiß nicht. Auch das, da kann ich jetzt, also es fiel mir gar nicht so auf, es fiel mir sehr positiv auf, wie praktisch alles aussieht. Aber vielleicht ist das auch so ein bisschen, dass ich es weniger mit seinen anderen Filmen verglichen habe. Wie gesagt, Atomic Blonde habe ich gar nicht gesehen. Und dann eben mich einfach nur gefreut habe zu sehen, dass da tatsächlich handfest was gemacht wird, weil ich wahrscheinlich in letzter Zeit mehr Filme gesehen habe, bei denen wirklich nur ein Computer gegen den anderen kämpft. Ja. Und im Vergleich dazu ist es natürlich grandios.
Ja, da muss ich auch wieder eine Front Janine gegen dich bilden. Ich fand die Action echt toll. Sie ist, also die Hälfte von dem, was du gesagt hast, also sie ist nicht so brutal wie in den anderen Leech-Filmen. Das ist auch einfach der Altersfreigabe geschuldet. Aber es war auch jetzt nicht so wie bei einem Argyle, wo ich in jeder Szene dachte, das hätte jetzt viel brutaler sein müssen.
Ja.
Ich finde, das passt hier auch. Er hat einfach hier ein bisschen was anderes probiert als in seinen anderen Filmen, fand ich.
Es ist manchmal ein bisschen theatralischer, hatte ich so das Gefühl.
Ja,
so, gerade die große finale Schlacht, wo ja dann irgendwie mehrere Leute dann auch kommen, wo ich dann dachte, huf.
Ja, also, aber es ist eben handgemachter als in seinen anderen Filmen, finde ich. Also gerade, ich bin ja auch großer Bullet Train Fan, aber gerade da ist es oft so, sind oft so CGI-Einschübe ziemlich negativ aufgefallen, mir fand ich. Du hattest so ein paar coole Fights auch so, die dann eben auch wirklich auch brutal und blutig waren. Aber so viele Hintergründe oder wenn Brad Pitt mal durch die Luft fliegt und so, denke ich so, oh, puh, na, das hätte jetzt auch nicht sein müssen. Und das fand ich hier umso schöner, dass wirklich so viel handgemacht ist, sogar mehr als man denkt, wie man dann eben in dem angesprochenen Abspann sieht. Und dann ist es aber wiederum das Problem, wenn dann eben doch mal CGI zum Einsatz kommt, und das ist wahrscheinlich sogar am stärksten bei dieser LKW-Szene, wie du meintest, dann stört's mich umso mehr. Und das war bei der Szene dann eben auch so ein bisschen der Fall. Ich fand zwar süß, dass das war so ein bisschen schön, wie das da so zu den Klängen von Phil Collins fast schon tanzt, diese Ladefläche da über die Straße. Das war wieder vom Humoraspekt, fand ich das unterhaltsam und war schön, aber so visuell war das so eine der schwächeren Szenen. Deswegen fand ich die anderen aber umso stärker. Und die waren auch so vielseitig, fand ich. Also du hattest manche könnten auch sagen, der konnte sich irgendwie nicht entscheiden für einen bestimmten Stil oder so, weil du hast dann zum Beispiel auch diese eine Schlägerei in der Bar, die fast schon so Sin City-mäßig aussieht, weil er da drauf ist, der Ryan Gosling. Aber du hast eben wirklich viele andere Sachen. Du hast irgendwelche Sprünge, du hast Explosionen, du hast Autos, die durch die Luft fliegen. Du hast
sogar mit Weltrekord.
Sogar mit Weltrekord, das muss man noch erwähnen unbedingt.
Wir haben nämlich jetzt 8,5 Umdrehungen, die the most canon rolls, die ein Auto irgendwie machen kann, wenn es sich quasi so um die eigene Achse dreht. Und da haben
Casino
wir
Royale abgelöst, glaube ich, ne?
Ja, genau. Ja. Da haben wir jetzt 8,5 hingekriegt.
Ja.
War schon sehr beeindruckend.
Sah auf jeden Fall beeindruckend aus, aber für mich auch so ein bisschen ärgerlich, weil sie im Film selber das schon auch ein bisschen zerschnitten haben. Die haben ja dann in den Raum geschnitten, ins Cockpit und dann so, deswegen wirkt die Szene bei Casino Royale krasser, weil du dir wirklich diese Cannon Rolls da siehst. Das finde ich ein bisschen schade. Da sieht man im Abspann, sieht man es dann besser nochmal. Aber das fand ich ein bisschen schade. Aber genau, das ist dabei. Und wie gesagt, sehr vielseitig die Action. Ich hatte damit Spaß.
Das muss ich auch sagen. Also da wird ja wirklich auch gefühlt alles, was so an Stuntarbeit irgendwie zu machen ist. Leute werden angebrannt, Leute werden durch die Luft geschleudert, Leute hängen an Hubschraubern, Leute springen von Autos auf Autos und keine Ahnung, irgendwie was so. Das war schon irgendwie auch cool, aber ja, wie gesagt, also was ich schon meinte, ne, es war mir irgendwie einfach so zu viel des Guten, so von dem, was letztendlich irgendwie so passiert, und nichts davon hat mich denn so richtig zu 100% gejuckt, und dann war ich am Ende auch wirklich so, okay, und jetzt nochmal, I wasn't it for love.
Jetzt schon wieder ein Ohrwurm davon.
Und ja, weiß ich nicht, also vielleicht lag es auch daran, dass ich gerade vor kurzem erst Marquee Man geguckt habe von Dave Patel.
Den habe ich immer noch nicht gesehen.
Der geht ja auch so ein bisschen so in diese John Wick-Schiene rein, wo ja irgendwie, ich hatte irgendwo mal gelesen, ja, John Wick in Mumbai oder so. Ich aber auch denke, ja, okay, das ist ein bisschen, er versucht da ja noch sehr viel in Marquee Man auch so gesellschaftskritisch irgendwie so mit diesem Kastensystem und so umzugehen. Und da geht's ja dann auch um so eine Community von Transmenschen, die ihn da aufnimmt, die ja auch schwer verfolgt werden dann in dieser Stadt, und die haben auch den geilsten Auftritt ever in diesem Film. Also Marquee Man kann ich wirklich empfehlen, wenn ihr rein so wirklich komplett Action, aber halt auch wirklich fies und blutig und brutal, und dann aber trotzdem irgendwie noch so eine Story dahinter, wo du sagst, ja okay, das ist auch noch spannend erzählt alles. Und ja, weiß nicht, voll geil. Vielleicht muss ich den irgendwann noch mal gucken oder so, ich weiß es nicht. Aber ich wollte den eigentlich echt mögen. Und ich war auch bei den Trailern so, ja, das sieht schon alles irgendwie cool aus. Aber gleichzeitig hatte ich dann auch so ein bisschen so das Gefühl, und da wird Janine wahrscheinlich jetzt gleich aufspringen und mir auf den Kopf hauen. Ich finde, Ryan Gosling sollte aber auch ein bisschen aufpassen, dass er nicht zu sehr so in diese Schiene gerät, jetzt so mit Ken und jetzt halt mit Colt Seavers, so dieses so ein bisschen so dieser naive Dödel charmant und irgendwie kann sich auch irgendwie wehren oder so, weil ich überlege, was er so vorher alles so an Filmen gemacht hat, und dann hat er ja diese etwas längere Film-Schauspielpause gemacht und ist jetzt wieder zurück, und weiß ich nicht, ich habe so ein bisschen Angst, dass er sich da am Ende irgendwie zu sehr in verhunzt. Also ich würde ihn auch gerne mal wieder in irgendwas, weiß nicht.
Ich glaube nicht, dass dir das. Oh mein
Gott! Wie frech.
Ich glaube nicht, dass er sich da tatsächlich auf so eine Schiene einschießen würde. Also ja, ich sehe da irgendwo die Parallelen. Fand aber, also wie gesagt, auch gerade für The Fall Guy fand ich das Casting da wirklich sehr gelungen, weil Ryan Gosling assoziiere ich damit, dass er Action kann, aber eben auch diesen Romance-Aspekt rüberbringen kann, der in Barbie übrigens, wie ich fand, nicht im Fokus war. Aber er ist so vielseitig, er hat so viel schon gespielt.
Ja,
also
klar,
ich denke nicht, dass er da
Crazy
sich
Stupid Love, damit wir wieder bei Rom-Coms sind.
Ja, habe ich erst neulich mal wieder geguckt. Macht immer noch großen
toll.
Spaß. Der ist ganz, ganz
super.
Toll.
Kennst du den denn?
Tatsächlich nicht.
Der ist wirklich.
Den musst du wirklich. Also das
und
ist,
der hat einen Twist, der wirklich überrascht, im Gegensatz zu Fall Guy.
Das stimmt. Aber sorry, also Crazy Stupid Love finde ich so diese unterschiedlichen Aspekte, die in diesem Film auch aufkommen, weil der ist zwischendurch ist er auch gar nicht so krass Rom-Com, sondern da hat auch wirklich so seine ernsten Momente und.
Was Beziehungen angeht, Midlife Crisis auch ein bisschen.
Ja, und sorry, ich meine, das ist hier Gosling und Emma Stone, das ist halt auch irgendwie.
Ja.
Das Zuckerpärchen
schlechthin.
Der Cast
sowieso.
Und Steve Carell dann noch mit dazu, so als halt der Typ mit der Midlife Crisis und sowas alles. Also Crazy Stupid Love kann ich wirklich wärmstens empfehlen.
Schließe ich mich an. So, jetzt schließe ich mich wieder Sebastian an. Ich wechsle hier die Seite, wie es mir gerade passt.
Ich muss es ja mal wieder ein bisschen zu mir zurückholen. So. voll geil. Was habe ich denn noch aufgeschrieben? 125 Millionen hat er gekostet. Fand ich auch ein bisschen krass.
Darf ich noch was einhaken?
Nee, das ist verboten. Okay. Also hier, im Podcast bestimme ich.
Ich erlaube es dir, weil ich heute die ganze Zeit auf deiner Seite bin.
Vielleicht unter Pascal so gewesen, als ihr über Challengers gesprochen habt, aber nee, sag.
Zu dem Trailer tatsächlich nochmal.
Ja, da wollte ich auch noch was sagen, genau. Oh. Stimmt, finde ich guter Punkt, hätte ich jetzt schon wieder vergessen. Ja,
ich war am Wochenende im Kino und habe den Trailer zu Fall Guy nochmal gesehen. Und
was hast du im Kino geguckt? Das will ich zuerst wissen.
Abigail habe ich geguckt.
Oh,
hatte
und?
Viel Spaß.
Ja, oder?
Ja.
Hast du den schon?
Nee, habe ich noch nicht gesehen, aber ich fand den Trailer lustig. Echt? Und den, also, den Cast finde ich auch ziemlich cool.
Ich finde, der Film braucht zwar ein bisschen, ja, um in, ja, die Gänge zu kommen.
Aber dann macht er viel Spaß.
Aber wenn der dann rumsplattert, okay, dann geht's aber ja, richtig ab. Also ist, glaube ich, so ein guter Film, der könnte so ein Standard Halloween-Oktoberfilm werden. So einfach, wenn man sagt, ja, so, okay, ich brauche mal irgendeine gute Horrorkomödie zum Abschalten, dann kann man sich Abigail gönnen, weil der, finde ich, hat wirklich Spaß gemacht. Sorry, cool, aber da hast du den Trailer gesehen.
Genau, und ich sah den Trailer zum ersten Mal, nachdem ich den Film gesehen hatte und fand, dass er mir gar nicht das Gefühl gegeben hat, dass der Film mir gab. Es wirkte für mich so zugespitzt und irgendwie, das ist ja ein Problem, das ich generell mit Trailern habe, dass es mir Dinge zeigt, die ich eigentlich noch gar nicht sehen möchte. Und ich weiß noch, wie ich zu meiner Begleitung sagte, ja, wir gucken den noch, aber verlasse dich nicht auf den Trailer, verlasse dich auf das, was ich gesagt habe, dass er gut ist. Also ich fand nicht, dass er die Seele des Films wirklich rübergebracht hätte.
Da schließe ich mich total an. Ich wollte nämlich auch diesen Aspekt noch aufgreifen, dass der, fand ich damals schon, als er rauskam, ohne den Film zu kennen, dass er viel zu lang ist wieder. Das ist so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, Universal gerne mal so ein Ding. Fast and Furious Trailer sind ja auch immer so 3,5 Minuten oder so, denken auch über 3 Minuten, glaube ich. Also in Plot-Sicht, und deswegen kann man dann noch weniger überrascht werden, als man überhaupt noch überrascht wird, zeigt er wirklich fast alles, gefühlt. Also, und das ist echt schade. Also, selbst wenn der Film, wie gesagt, eigentlich einen anderen Fokus liegt, ist es ja trotzdem irgendwie doof, dass man das vorher schon alles so sieht, was das dann doch irgendwie zusammenhält. Dass man sich dann doch ein paar Überraschungen vermiest, aber auch so, was die Action angeht. Das ist, also ich würde auch empfehlen, den Trailer nicht unbedingt anzugucken. Und genau, was dem eigentlich wichtig ist, dem Film und David Cheetah mit dem Film, wird da nicht so richtig deutlich, finde ich auch. Also das, als Trailer ist das nicht so. Ich meine, mich hat der damals trotzdem gehuckt. Das war ein Grund, warum ich mir angeguckt habe. Und ich war jetzt auch nicht enttäuscht, deswegen direkt im direkten Vergleich, aber ich würde mich da anschließen, der Trailer ist nicht so das beste Promomaterial, um das zu bewerben, was man dann bekommt.
Ich muss ja tatsächlich sagen, ich war beim Trailer wirklich mehr durch die Konstellation Emily Blunt, Ryan Gosling gehuckt, als so von dem ganzen Rest irgendwie. Und deswegen bleibe ich dabei. Ich hätte mir diesen Film wirklich einfach nur so als Stunt-Guy ist verliebt in die Regisseurin Rom-Com-Ding irgendwie gewünscht, ohne jetzt noch diesen bescheuerten Crime-Plot, wo es dann halt irgendwie um die Sachen geht, in die Aaron Taylor-Johnsons Figur noch mit reinkommt. Vor allen Dingen, wie lustig wäre das halt auch gewesen, wenn du ihn dann einfach wirklich so als diesen Arschloch-Typen am Set hast, der so einen Scheiß auf seinen Stunt-Guy gibt und so. Das wird ja am Anfang auch alles irgendwie so in dieser ersten Sequenz kurz vor Colts Unfall auch angeteasert. Aber ich weiß nicht, also ich glaube, dieser Film hätte mich wirklich mehr gekriegt, wenn du diesen ganzen Crime-Plot komplett rausgenommen hättest und einfach diesen Fokus noch so ein bisschen mehr auf dieses ganze Rom-Com-Thema, um halt wirklich irgendwie so einen, ich sag jetzt mal böse, einen ordentlichen Film zu haben, so für mich jetzt in meinen Augen, ne, so, weil das ganze Crime-Ding, das war auch irgendwie so langweilig und dann klettert er da oben irgendwie über den Balkon und damit man
zeigen
kann.
Aber es gab ein Einhorn.
Ja, das Einhorn hättest du auch irgendwie in diese...
Ja, das muss unbedingt sein, auf das will ich nicht verzichten.
In das Rom-Com-Thema mit reinbringen können. Aber ich finde, also für mich persönlich steckt in The Fall Guy ein geiler Film, den ich nur leider nicht gesehen habe. Okay. Und ich meine, es freut mich, dass ihr trotzdem damit spart und gefühlt auch mit jedem, den ich gesprochen habe, außer meine Kinobegleitung, Grüße gehen raus an Malte, der mit in der PV war.
Oh, der Malte?
Der Malte, unser Malte hier, mit dem wir ja den Podcast gemacht haben.
Sehr zu empfehlen, der Podcast.
Ja, genau, über seinen eigenen Film, den er gedreht hat, wo ich weiß gar nicht, ob er da auch einen Vorgeil hatte. Der
gute Frage.
aber ja, deswegen, also ich glaube, der hätte vielleicht so mit weniger mehr erreichen können.
Ja, ich meine, in gewisser Weise, das klang ja jetzt auch schon an, kann ich den Punkt ja auch nachvollziehen. Wie gesagt, für mich ist auch der Plot, das Krimi-Plot ein bisschen eine Schwachstelle, aber das haben wir jetzt auch gesagt, trotzdem hält er das so gut zusammen, dass es mir ausreicht, um den Rest so richtig zu genießen.
Ja, aber ich... Ja, keine Ahnung.
Also, und er hatte Aaron Taylor Johnson, das ist immer ein Pluspunkt.
Und er war herrlich schrecklich.
Er war herrlich schrecklich, ja.
Aber woher kommt dieser Hype um Aaron Taylor Johnson?
Ich finde ihn einfach...
Ja. Also ich weiß ja, die Damen hier bei uns im Büro, gerade aus der Sales-Abteilung, da muss ich ja nur den Namen sagen und schon kriegen
ja, sie weiche Knie. Ja, aber da greift zu viel. Ich weiß, er hat dann auch so Rollen, die ich nicht von ihm erwartet hätte. Also klar, damals mit Kick-Ass kennengelernt. Ja. Bei Tenet musste ich 5-mal hingucken, um zu sehen, dass das Aaron Taylor Johnson ist. Und hier jetzt auch wieder so ein Arsch. Und bei Bullet Train auch. Völlig der verpeilte, klar, ein super Duo mit Brian Terry Henry.
Im Bullet Train habe ich gedacht, das ist sein Bewerbungsvideo für Bond. So ja. Allein auch so von der Aufmachung her. Oder halt Nocturnal Animals, da mochte
ich ihn. Oh ja, oh ja. Da ist er ja, ich mag ihn einfach. Ich finde ihn einfach.
Also ich finde ihn auch als Schauspieler echt cool, gerade auch, weil er halt so viel irgendwie Zeug durcheinander macht. Aber irgendwie habe ich gerade, oder vielleicht liegt es auch einfach nur bei uns im Büro, aber ich habe so das Gefühl so, okay, wo kommt auf einmal dieser Aaron Taylor Johnson-Hype her? Der wird wahrscheinlich baden gehen, wenn Kraven the Hunter kommt oder so.
Die Befürchtung ist nicht so unbegründet, glaube ich.
Nach Madame Web kann man sich nicht mehr sicher sein, was das Spider-Verse noch so zu bieten hat in Live-Action.
Das fand ich auch schade, als ich von dem Casting gelesen habe. Aber gut. Ich meine, nicht was die Figur an sich angeht, aber was dieses ganze Universum angeht. Aber immerhin wird es ja mal ganz doll blutig. Also mal gucken, vielleicht reißt das ja irgendwas raus. Gerade für dich als Bloodhound.
Ja, es muss spritzen. Blut, womit wir wieder bei Abigail waren.
Ja.
Die haben ja sogar irgendwie so viel Kunstblut verwendet, dass es ihnen ausgegangen ist irgendwann. So, ne? Also das ist hier jetzt ja nicht der Fall, aber das ist ja auch okay. Das ist ja, soll ja jetzt kein R-Rated-Film hier werden oder so, was sicherlich auch spannend gewesen wäre. Also wie gesagt, so. Man hätte
ja, der hat es halt nicht gebraucht, finde ich. Das meinte ich ja vorhin schon. Das hätte vielleicht auch ein bisschen gestört. Also wenn dann zwischen der charmanten Raum, also mich stört das wahrscheinlich nicht, aber zwischen der charmanten Raum einmal irgendwelche Körperteile rumfliegen und so. Ich weiß nicht. Also für mich war das alles so aus einem Guss. Also ich mochte das.
Und ist euch aber aufgefallen, muss ich irgendwie nur drüber lachen, weil ich beobachte ja sehr gerne, was für Uhren Menschen in Filmen haben.
Ist das so ein Fetisch von dir?
Ich stehe auf Uhren. Ja. Also ich habe ja sehr viele Uhren auch. Einfach, weiß nicht, Uhren halt.
Weil du Zeit magst.
Und ich mag Zeit, Und ich habe immer so das Gefühl, so das Einzige, was man regelmäßig halt auch mal wechseln kann und passend zum Outfit, die Uhr dann und so. Wo war ich jetzt? Bei Ryan Gosling. Und der hat ja so eine, schon seit längerem auch so eine Partnerschaft mit Gott, das ist Tag heuer oder irgendwie, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall.
Wenn es um Uhren geht, bist du der Experte.
Irgendeiner fancy Uhrenmarke. Und er hält die ja auch wirklich sehr prominent immer wieder in diesem Film. So, also sie fällt dir schon auf. So. Und ich musste aber sehr schmunzeln. Es gibt auch diese Szene, wo sie ein bisschen John Woo nachmachen wollen, wenn er da mit dem Boot durch die Gegend fährt und da durchs Feuer schießt und dann... Und er kommt aus dem Wasser, hat seine Uhr nicht mehr um. Wahrscheinlich ist die nicht wasserdicht, sondern hat sich gesagt, auch, na, die nehme ich lieber ab. Also ich weiß nicht, ob das so abgesprochen
oder
war.
Oder ausretuschiert sogar.
Ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass er dann auf einmal seine Uhr nicht mehr um hatte. Ich mir denke, na okay, kostet zwar nur irgendwie 10.000 Euro, aber wenn einmal Wasser raufkommt, dann nicht so gut. So, also,
so was ist ja aufgefallen. Klingt gleich wie ein Artikel oder ein Video, was man machen könnte. Ja.
Na, Video wahrscheinlich nicht, aber Artikel kannst du, ich schenke dir das mal.
Oh, das ist voll nett. Ich schreib mir das gleich
Folger
auf.
Der krasseste Fehler, der euch bei Folger garantiert nicht aufgefallen ist. Das ist für Google bestimmt gut, oder?
Vielleicht, ja, wenn er das so anpreist, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Dann kannst du noch so einen Affiliate-Link reinmachen zu Tag Heuer Uhren.
Die win-win. Nicht wasserdicht sind.
Die nicht wasserdicht sind. Wir müssen mal gucken, wie man das dann
und die halt echt teuer sind. Also,
wenn ein Mensch eine Uhr über unseren Affiliate-Link kauft. Also,
das wäre schon krass. Ja, das wäre dann schon heftig. Müssen wir alle ein bisschen sparen, dann können wir hier richtig krassen Scheiß mitmachen. Ich weiß nicht, wir sind, glaube ich, schon fertig, oder? Oder gibt es noch irgendwas?
Du hast vorhin über die Kosten des Films gesprochen, bevor ich dich unterbrochen
habe.
Stimmt,
ja. 125 Millionen Dollar.
Ja, angemessen, was soll ich zu sagen? Also, ja, überraschend.
Ich finde es krass, dass solche Filme halt mittlerweile auch schon so teuer sind, so, weil.
Ja, aber da passiert ja auch echt was. Ich finde, also, da geht ja einiges zu Bruch, die fahren ja einiges auf. Und ich finde auch gerade, weil es eben so viel handgemacht ist und so, das ist schon, also, er muss nicht teurer sein, sollte nicht günstiger sein, das ist so genauso der Betrag.
Ich meine, Ryan Gosling und Emily Blunt
kosten
sind
auch
garantiert nicht
1-2 Dollar.
So, dass, türmt sich denn schon ein bisschen mehr auf, da was das angeht.
Ja, wie gesagt, da wird ja schon einiges aufgefahren. Ich finde das auch wirklich, dass sich das dann, Ich finde das auch so süß, noch so ein bisschen anderen Aspekt abzudecken, dass das so auch am Ende so rund gemacht wird. Dass du wirklich das Finale hast, ohne jetzt irgendwie groß inhaltlich was zu spoilern, aber dass diese Welt und der Konflikt dadurch gerettet wird, dass, also durch das Stunthandwerk und durch so die Magie der Stuntarbeit gerettet wird. Das fand ich so süß auch. Also es ist halt für mich eigentlich wirklich einfach, was das angeht, so ein ganz rundes Denkmal für diese unbesungenen Helden, wird es ja immer gerne genannt. Das hat da reingespielt. Und genauso wie, das fand ich ja im Film so, in meinem Kopf zumindest, fast ein bisschen paradox. Es geht halt um Stuntleute, aber du hast halt Ryan Gosling, der diese Hauptrolle spielt, der eben jetzt kein Stuntman ist. Ganz konsequent hättest du vielleicht einen Stuntman nicht spielen lassen sollen. Auf der anderen Seite, genau, könntest du jemanden schlechteren finden, um deine Botschaft nach Hause zu bringen. Und deswegen dachte ich mir die ganze Zeit, am Ende müssen die nochmal so eine Montage machen, wie die das alles gemacht haben. Und genau das kam dann auch. Und das war so dann für mich der letzte Stein, so, um zu sagen, das ist wirklich so ein schönes Gesamtpaket für mich, was so diesen Stunt-Liebesbrief angeht.
Super. Und ich kann spoilern, Ryan hat im Interview viel von seinem Stuntman gesprochen. Ja. Und davon, wie er sich sehr gefreut hat, sich mehrmals anzünden zu lassen.
Sein Stuntman oder Ryan?
Sein Stuntman.
Ja gut, also, Ryan Gosling darf es nicht anzünden.
Den darf es nicht
anzünden.
Dann
geht die Uhr kaputt.
Das wäre auch eigenartig, wenn er sich explizit darüber freut, dass sein Stuntman angezündet wird. Aber ja.
Ja.
Ja, aber am meisten, das klingt jetzt wieder so fies, aber am meisten habe ich mich tatsächlich dann am Ende wirklich über diese Endcredits gefreut, wo du dieses ganze Behind the Scenes siehst, weil
das hast du auch echt einfach gebraucht, das ist auch schön konsequent für den.
Ja, weil das finde ich denn schon auch immer noch super spannend, so wenn du halt wirklich siehst, wie das gemacht wurde, und das ist halt dann auch wieder so ein bisschen der Punkt, der mir im Film dann, obwohl er ja schon eigentlich so eine gute Hommage an Stunt-Leute ist, dann doch irgendwie so ein bisschen gefehlt hat, wirklich mal so dieses Handfeste zu sein. Weswegen ich wieder zu diesem Punkt zurückkomme, ich finde, es wäre cooler gewesen, wenn dieser Film wirklich mehr noch an diesem Filmset einfach gespielt hätte, um halt wirklich auch irgendwie zu zeigen, wie diese ganzen Stunt-Sachen funktionieren. Deswegen war ich, als der Abspann lief, und den kann man ja dann auch wirklich getrost sitzen bleiben, weil da halt noch so viel so Behind-the-Scenes-Zeug kommt. Und zumal, da hätte ich gerne auch noch so Behind-the-Scenes verpasste Szenen irgendwie von diesen Stunt. Das, was Jackie Chan ja früher mal in seinen ganzen alten Filmen da irgendwie hatte, so wenn die ganzen Sachen, die er halt irgendwie nicht hingekriegt
kommt
hat.
Kommt dann auf die Blu-ray noch. Die mussten sich für eine Sache entscheiden.
Ja, klar. Aber das finde ich dann irgendwie immer sehr beeindruckend. Da kommt immer so da kommt für mich eher so dieses Staunen und Wundern, so, oh krass, und so haben die das gemacht und so sieht das aus.
Also da wurde es für mich komplettiert. Ich hatte das tatsächlich auch im Film schon, außer bei dem Zerschnitt einen Cannon-Roll-Stunt, aber da wurde es so kompliziert, wo ich denke und wo ich mir jetzt auch, wo ich glaube, dass es dann auch nochmal den Film bereichert, wenn man jetzt nochmal schaut, wenn man jetzt wirklich im Hinterkopf hat, ey, das und das ist, also auch bei der Anfangsszene, wie gesagt, diesen One-Shot, den ich so toll fand, auch das so viel dann wirklich auch echt gemacht, und das ist heutzutage, gerade in der heutigen Blockbuster-Landschaft, das hat der Janina vorhin kurz angesprochen, einfach auch so erfrischend, schon in der Hinsicht, weil es auch jemand macht, der sich damit auch einfach auskennt mit David Lynch.
Set ist da auch ein guter Aufhänger. Ich finde, man sieht eben, dass sie viel wirklich auch vor Ort gedreht haben und dass das kein einfach nur grüner Raum ist.
Mhm. Ja.
Und auch das gibt mir persönlich viel.
Ja, und das ist halt nicht nur am Filmset. Ich verstehe den Punkt. Da hätten sie vielleicht auch noch das noch genauer im Film schon irgendwie rausstellen können. Aber dass es eben nicht nur im Filmset ist, sondern auch viele andere Sachen passieren, spielt dann wieder in den Punkt rein, was ich vorhin meinte, dass es eben doch sehr vielfältig ist und du sehr unterschiedliche Settings dann auch noch hast und unterschiedliche Einfälle, was die Actionsequenzen angeht. Und das hat mir dann eben wirklich Spaß bereitet.
Spaß bereitet.
Spaß.
Dann würde ich mal sagen, wenn ihr jetzt gar nichts mehr weiter habt, dann gehen wir zum Fazit und zur Wertung über. Markus, du darfst anfangen, weil du hast ja die Kritik geschrieben, oder?
Ja. Beim Fazit kann ich, glaube ich, jetzt nicht viel mehr ergänzen als das, was ich eh schon gesagt habe. Es ist wirklich ein toller Liebesbrief an das Stuntgewerbe, verbunden mit einer, also für mich auch echt gut verbunden mit einer schönen Liebesgeschichte zwischen den beiden, zwischen Ryan Goslings Figur und Emily Blunts Figur, die einfach auch eine so tolle Chemie haben. Da kann ich über diese Plotschwächen auch hinwegsehen. Und also wenn nach so einem Film jetzt nicht dann wirklich mal drüber nachgedacht wird, den Stunt-Leuten irgendwie eine eigene Oscar-Kategorie zu geben, dann weiß ich auch nicht.
Stimmt, was ja auch im Film erwähnt wird, so ein bisschen. Ne?
Ja, also das ist ja immer so eine Debatte noch, und man muss ja auch wirklich bedenken, damit habe ich auch meine Kritik irgendwie eingeleitet, Stunts gibt es ja fast so lange wie Filme selbst, also auch schon bezahlte Stunts. Der erste war irgendwie 1908, wo jemand $5 bekommen hat für irgendeine Monte Cristo-Adaption, dass er von der Klippe gesprungen ist. also wenn man bedenkt, dass es das so lange gibt und ja, dass immer noch so die Anerkennung, ja, die große Anerkennung eigentlich fehlt in der öffentlichen Wahrnehmung.
Ja, oder nimm so jemanden im Business zumindest oder so.
Ja, auch, ne?
Der ja wirklich viel, die ganzen Sachen, also was ja, die teilweise früher an diesen Slapstick-Sachen gemacht haben, so wo du denkst, so, alter Schwede, ey, wie funktioniert das
total denn noch? Also deswegen hatte ich richtig viel Spaß auch mit dem Film. Und man darf, also so sehr das eben auch Blockbuster, total Blockbuster-Unterhaltung ist, auch nicht vergessen, wie wichtig das vielleicht auch sein kann für sowas in Zukunft, auch für solche Debatten. Und ja, ich muss zwar gestehen, ich hatte mit Bullet Train noch ein bisschen mehr Spaß, auch weil ich ja auch gerne so Gewaltdarstellungsfilme mag, das klingt jetzt ganz falsch, aber ja, der hat noch ein bisschen mehr Wucht und sowas, was in, so in den Handgemengen, was das angeht, der war irgendwie, und hatte noch ein bisschen eine bessere Nebendarstellerriege, hier wird sich vor allem auf die Hauptfiguren fokussiert. Aber am Ende habe ich dann trotzdem ein bisschen Augen zudrücken, 4 Sterne bei uns in der Kritik gegeben und das, dazu stehe ich auch.
Aber diesen Oscar für Stunt-Leute oder so, finde ich, so, oder zumindest irgendwie so für die Stunt-Teams oder so.
Ja, also
ist ja genauso dieses Thema, was hier, ich glaube, das ist ja damals so ein bisschen losgetreten worden durch Her, hier dieser Film mit Joaquin Phoenix und Scarlett Johansson, wo sie ja die ganze Zeit nur diese künstliche Intelligenz da spricht.
Ja.
Und da kam ja aber auch das erste Mal auf, okay, wäre es legitim, sie als beste Nebendarstellerin für den Oscar zu nominieren? So einfach, weil die ihre Spracharbeit so gut war, dass es ja trotzdem diesen Charakter aufgebaut hat.
Ja, wie auch immer
hat,
wieder Motion-Capture-Diskussionen da aufkommen, ja, mit Andy Serkis und sowas ja auch. Ne? Und ja, ich meine, die haben uns für jetzt einen Casting-Oscar ein, was auch nett ist, aber das ist halt die gleiche, also schon auch eine Schauspielrichtung. Natürlich werden die Casting-Direktoren da und Direktorinnen geehrt, das ist auch schön, aber es geht jetzt schon in eine Richtung, die es im Grunde schon gibt. Stunt wäre noch so eine schöne Ergänzung, die ich mir nochmal wünschen würde.
So, Janine, was gibst du?
Also ich gebe ohne Augen zudrücken 4 Sterne. Ich fand ihn wirklich absolut rund. Auch jetzt, wie gesagt, das ist schon ein bisschen her, dass wir den gesehen haben, ein paar Wochen. Ich hatte nichts zu meckern. Ich kam auch wirklich richtig glücklich aus dem Kino. Mhm. Für mich stand im Fokus einfach wirklich diese Romanze, diese unglaubliche Chemie zwischen den beiden, die mich da einfach durchgezogen hat. Ich fand das so charmant. Und ja, ich mag einfach echte Sets, handgemachte Action so. Das, auch das so, es war wie ein Bonbon für mich, das so mit anzugucken. Ich war super unterhalten. Ich habe auch die Länge des Films absolut nicht gespürt. Und es war ein Film, mit dem ich viel Spaß hatte.
Wir kamen auf jeden Fall alle recht beschwingt aus dieser, also wir drei, also wir waren noch mit Matthias vom Moviepilot da, haben das ein bisschen früher gesehen für potenzielle Interviews, die dann nur Janine bekommen hat, aber waren trotzdem froh, den früh genug gesehen zu haben und ja, wir waren alle eigentlich
happy. Das ist doch schön. Ja. Ich bin nur gräulich rausgekommen. nein, also
nur.
Das Ding ist, ich gebe jetzt erstmal so 2,5.
So klang das auch bisher.
Einfach, weil ich schon trotzdem viel Potenzial auch irgendwie drin sehe, weil ich einfach auch Gosling und Blunt theoretisch wirklich gut finde, so für das, was es ist. Und ja, wie gesagt, vielleicht gucke ich mir irgendwann nochmal ein zweites Mal an, wenn der irgendwie fürs Heimkino da ist oder so. Und vielleicht bewerte ich ihn dann auch nochmal anders, weil ich jetzt weiß, so was mich letztendlich erwartet. Aber ich fand es dann doch irgendwie so ein bisschen, hat sich für mich manchmal gezogen und ich kann Kiss jetzt einfach nie wieder hören, weil es war einfach zu viel des Guten. Aber gut.
Warst du vorher großer Kiss-Fan?
Nee, das kann man jetzt auch nicht sagen, aber ich weiß nicht, den einen und denselben Song. Da fand ich ja schon die Sequenz, wenn Ryan Gosling zu Taylor Swift im Auto heult, schon wesentlich witziger.
Auch in Trailern vorweggenommen, leider. Aber,
echt? Okay, den Trailer habe ich denn schon gar nicht mehr gesehen.
Ich weiß gar nicht, ob es, im ersten Haupttrailer war es, glaube ich, nicht, aber es gab ein paar
okay,
Trailer.
Okay. Ja, gut, dann war, weil ich habe, glaube ich, nach dem ersten Trailer damals dann auch irgendwie aufgehört.
Ja. Besser ist.
Ja, keine Ahnung. Ich war gerade irritiert, weil da flog ein Vögelchen direkt an unserem Fenster hier so ganz doll vorbei.
Wollte auch mitreden.
Nee, wollte da, glaube ich, irgend so ein Viech sich einsetzen.
So einen Stunt machen.
Ja, genau. Krassen Stunt machen. Die meisten kennen Rolls, die ein Vogel vor einem Podcast-Fenster gemacht hat.
Ist gar nicht so unwahrscheinlich.
Ja, das ist ein Guinness-Buch der Rekordanrufe. Ja. Entschuldigung.
Die hören das hierher.
Genau. Genau wie die Academy, die jetzt weiß, okay, wir machen
in zwei Jahren.
Die machen auch so eine neue Kategorie.
Ja, in 200 bis 200 Jahren haben wir die Kategorie, wenn es die Oscars dann noch gibt.
Ja. Okay, damit sind wir durch. Janine, vielen lieben Dank.
Schön, wieder dabei gewesen zu sein.
Ihr bitte jetzt häufiger. Also, ne?
Dafür bin ich auch, vor allem wenn wir so schön einer Meinung sind und sich uns gegen Sebastian wenden können.
Na, gemein. Markus, vielen lieben Dank.
Ja, es war schön.
Grüße, Dank geht natürlich wie immer raus, auch an alle, die Woche für Woche zuhören. Freut uns natürlich sehr, bewertet uns, wo auch immer ihr uns hört und uns bewerten könnt. Ich weiß nicht, ich glaube, es gilt nur bei Spotify und bei Apple, keine Ahnung, ob es noch woanders. Hört irgendjemand über meisten, irgendwas anderes, ja, noch Podcasts, so, keine Ahnung. Und ja, ich kann schon mal teasern, nächste Woche reden wir über Affen, weil Planet der Affen, ich weiß immer nicht, diese deutschen Titel und die englischen Titel, die…
Der heißt jetzt, glaube ich, überall New Kingdom einfach nur, oder?
Ja, aber hieß, also, der heißt ja nicht im Englischen Kingdom of the Planet of the Apes.
Ja,
oder
das stimmt, war, oder? Aber ich weiß es nicht mehr.
Ja, keine Ahnung.
Ja, um da konsequenter zu sein, wahrscheinlich hast du recht, ich bin raus. Ja, bei den Affenfilmen bin ich ein bisschen raus. Aber,
ah, echt? Wie? Gar nicht Affen oder was?
Ja, also, doch, ich habe die ersten beiden gesehen und fand die auch gut, aber nie so, dass ich da so komplett wie alle anderen völlig gehypt war.
Wie, du hast den dritten nicht geguckt?
Ich habe den dritten nicht gesehen. Sobald da ein Affe mit zwei MGs schreiend mit dem Pferd durch die Gegend rennt, war es für mich vorbei. Aber
ja, okay, also das gebe ich dir. Also Planet der Affen 2, Survival, glaube ich, war das.
Den fand Revolution, ich, oder?
Survival ist, glaube ich, der dritte dann, ne?
Das war ja das, dass sie so verkackt haben. Die nennen die Prevolution, Revolution und dann nicht Evolution, sondern Survival im Deutschen. Das haben die so verkackt, obwohl es so gut vorbereitet war.
Den zweiten fand ich tatsächlich auch nicht so stark. Da war mir ein bisschen zu drüber. Aber der dritte ist wirklich, also dem musst du echt nochmal irgendwie eine Chance geben.
Den ersten mochte ich tatsächlich auch mehr als den zweiten, aber der zweite hatte mich dann so, ich fand ihn auch nicht schlecht, aber nicht so gehuckt, dass ich den dritten unbedingt gucken würde.
Ja, ich finde, der erste ist emotionaler noch, dadurch, dass ja die Story rund um Dave Franco
Du hast wirklich eine,
auch diese Vater-Sohn-Geschichte dann
intimere
noch hast
Geschichte
so,
noch. Genau.
Hast du die gesehen, Janine?
Nein.
Wow, was ist mit euch, Leute? Affen. Andy Serkis als Oberaffe.
Ja, das stimmt. Das sieht auch echt immer noch so gut aus. Ne? Also gerade wenn man das jetzt vergleicht. Ich habe jetzt Godzilla X-Kong nicht gesehen, aber wenn ich da im Trailer schon sehe, wie die Affen da aussehen und dann mir Planet der Affen angucke, denke ich mir so, wow, da liegen ja nicht nur Jahre, sondern immer noch Welten dazwischen.
Ja, also was die da hingekriegt haben und das sieht ja auch von Film zu Film jedes Mal besser aus, auch wie das vom Fell her alles animiert ist und so. Und also sorry, dieser Augenblick in Teil 1, wenn Caesar das erste Mal No sagt, so, du bist einfach nur, du weißt, dass es halt irgendwann kommt, dass diese Affen reden, aber du bist nicht irgendwie darauf vorbereitet, so richtig wann und wie und wo. Und deswegen jetzt kommt ja mit Planet der Affen 4, ich nenne es jetzt einfach mal 4,
von
Wes Ball, dem Maze Runner-Regisseur. Der nächste Teil, wo es ja dann nicht mehr so richtig um Caesar geht, weil, ne?
Spielt später.
Ja. Ich bin sehr gespannt, vor allem ich bin gespannt, ob sie irgendwann tatsächlich mal zu diesem Punkt kommen, wo wir dann quasi so ein Planet der Affen Remake nochmal bekommen.
Was sieht jetzt, halt der Planet an sich sieht ja jetzt schon mehr so aus wie in dem alten Film quasi und der Status der Menschen da drin. Ich werde das jetzt auch mal zum Anlass nehmen, um das mal nochmal alles
mal
komplett zu gucken. Ich guck mal die Affen.
Guck mal der Affen, ihr müsst ja auch nicht unbedingt direkt zu Charlton Heston zurückgehen. Aber gut, da reden wir nächste Woche dann sehr viel ausführlicher drüber. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.